Ein orthodoxer Rabbiner spielte sehr gern Golf und das am liebsten jeden Tag. Aber er hat ein Problem. Am Sabbat darf er nicht spielen. Am Sabbat ist es verboten. Dennoch geht er heimlich am Schabbat zu dem völlig menschenleeren Platz, um Golf zu spielen. Da sagen die Engel zu Gott im Himmel, das kannst du doch nicht zulassen, sowas gehört doch gestraft. Was passiert? Der Rabbi holt aus und der erste Ball fliegt geradewegs direkt ins Loch. Er holt wieder aus, der zweite Schlag und der zweite Ball fliegt wieder, genau, beim ersten Mal ins Loch. Ebenso der dritte. Aufgebracht, sagen die Engel zu Gott, du solltest ihn doch strafen, was ist denn los? Nun freut er sich auch noch über jeden Treffer. Daraufhin sagt Gott, das schon, aber wem will er das denn jetzt erzählen? Liebe Gemeinde, Gott hat Humor. Und der Schabbat ist ein Gebot, vielmehr ein Angebot, ein Geschenk für uns. Am Sonntag schon angedeutet, wie extrem wichtig der Schabbat für die jüdische Identität ist. Auch unsere Identität ist nicht von unserer Leistung, von unserer Werkswoche, von unserer Arbeit abhängig, sondern unsere Identität ist vom Schabbat abhängig, vom Sein vor Gott. Er hat für uns gearbeitet. Wir sind und bleiben seine geliebten Kinder. Diese Schabbat-Identität, dieser Schabbat gründet im Schöpfungsbericht. Als Gott nach 6 Tagen des Wirkens einen Tag der Ruhe hält. Die ersten Seiten der Bibel sind nicht nur der Anfang der Schöpfung und Weltentstehung, sondern die ersten Kapitel der Bibel sagen auch Grundlegendes aus über Gott, über den Menschen und über das Miteinander. Unser Bibelwort heute, 1. Mose 2, Verse 1 bis 3, steht direkt zwischen den beiden Schöpfungsberichten. Wir haben ja den ersten und den zweiten. Der erste geht so die einzelnen Tage durch, wo der Mensch am Schluss kommt. Der zweite Schöpfungsbericht macht nochmal einen Zoom, einen Fokus auf den Menschen und erläutert damit nochmal etwas Genaueres dazu. Beide Schöpfungsberichte sind aufeinander bezogen. Und zwischen beiden, mittendrin, höchst interessant, jetzt unser Bibelwort für heute Abend. 1. Mose 2, 1 bis 3. Da heißt es, so wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer, und so vollendete Gott am 7. Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am 7. Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Der erste Lebenstag der Menschen, der erste Tag, den ein Mensch überhaupt auf diesem Planeten hier verbracht hat, war ein Ruhetag, ein freier Urlaubstag, Ferien. Gott sprach, schön, dass ihr da seid, jetzt ist erstmal Wochenende. Eigentlich könnte die Schöpfungsgeschichte ja mit dem 6. Tag fertig sein, mit der Erschaffung des Menschen. Aber trotzdem heißt es, die Welt ist erst vollendet mit einem Tag, an dem Gott ruht. Gott ist noch nicht fertig, obwohl sichtbar scheinbar alles da ist. Er vollendet erst am 7. Tag seine Werke. Gottes abschließendes Meisterwerk ist nicht der Mensch. Der krönende Abschluss der Schöpfung ist der Schabbat. Ohne den Schabbat würde etwas fehlen. Was ist das für eine herausragende Würde für diesen einen Tag? Vollendet, ich habe noch mal genau nachgeschaut, heißt aber nicht, dass er da noch was fertig arbeiten musste im Sinne von, das Haus ist fertig und jetzt muss ich noch so einzelne Sachen hinstellen oder so, ja? Wie das ist, wenn was fertig ist, dann muss man noch ein bisschen was hinstellen. Vollendet heißt ja tatsächlich, er war fertig, es war perfekt, nicht ergänzungsbedürftig, deswegen vollendet Gott es. Dieser Tag ist der einzige Tag, den Gott segnet und heiligt. Es ist aber nicht der erste Segen überhaupt in der Schöpfung, es ist der dritte Segen. Zuerst werden die Lebewesen, die Tiere gesegnet, 1. Mose 1, 22. Und 6 Verse später, am 28. Vers des 1. Kapitels der Bibel, werden die Menschen gesegnet. Jeweils beide Male mit, seid fruchtbar und mehret euch und so weiter. Ja, also die Fülle, die Vermehrung, das ist der Segen. Gott segnet jetzt den Schabbat, den 7. Tag. Und Segen bedeutet auch in diesem Zusammenhang, Gott spricht eine Kraft zu. Eine Fruchtbarkeit, eine Mehrung, eine Fülle, wirklich sich ausbreiten. Das heißt, Gott spricht diesem Tag eine Kraft zu, die ihn für uns Menschen fruchtbar macht. Dieser Ruhetag wird also für uns Menschen von Gott so aufgeladen, dass wir davon nehmen können, dass wir davon beschenkt werden können. Von diesem einen erhalten alle anderen 6 ihren Glanz, ihren Sinn und auch ihre Grenze. Gesegneter Tag und auch geheiligter Tag. Wenn wir das Wort heilig hören, dann haben wir oft sofort im Auge, das ist ein Heiliger, ein besonders frommer, ein besonders moralisch perfekter Mensch, der alles richtig macht. Das ist ganz falsch. Das sage ich selten, aber in dem Fall ist es so, dass etwas einfach daneben ist. Heilig sein heißt immer ausgesondert, abgesondert zu sein, zum heiligen Gott zugehörig. So spricht Paulus ja uns Christen immer wieder als Heilige an, weil wir zu Gott gehören, nicht weil wir besonders toll sind. Wir sind von der Welt unterschieden, nicht weil wir aus der Welt weg sind, sondern weil wir zu Gott gehörig sind. Der Schabbat ist also dann der Tag, den Gott für sich selbst und für uns ausgesondert und unterschieden hat und zu sich gehörig sieht. Interessant ist, wer genau zugehört hat, das Wort Schabbat taucht ja überhaupt gar nicht auf. Sondern, um was geht es hier? Es geht hier immer um den 7. Tag. Das Wort Schabbat als der Ruhetag taucht überhaupt gar nicht in der Schöpfungsgeschichte auf. Das kommt dann noch nicht mal im ganzen 1. Buch Mose. Der Schabbat als eigener Name für den Ruhetag taucht erst nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten auf. Es kommt dann erst ins Spiel, als die Versorgung der Israeliten Thema wird, wo es dann um das Manna geht und wie die Versorgung stattfindet. Und das dann, ja, da kommt der Schabbat zum ersten Mal, 2. Mose 16. Habe ich gedacht, na prima, was machen wir denn jetzt hier mit dem Thema? Es geht um Schabbat und ich rede jetzt nur über den 7. Tag. Können wir einpacken. Aber das Wort, was hier steht für Gott ruhte, das steht im Hebräischen, Gott schabbattete. Das Wort Schabbat heißt ja ruhen. Das heißt, der Hebräer hat sofort natürlich das vor Augen. Gott machte Schabbat, er ruhte, er hörte auf, er feierte. Das war der erste Punkt heute Abend, jetzt kommt der zweite. Mit dem Schabbat gibt Gott uns den Rhythmus vor. Die ganze Schöpfung ist ein, Gott gibt einen Takt vor, Gott gibt der ganzen Welt einen Impuls, einen Rhythmus. In der Schöpfung hat Gott unterschieden. Wasser und Festes, Himmel und Erde, Gott unterscheidet Tag und Nacht, hell und dunkel und schenkt uns damit auch unseren biologischen Schlaf-Wach-Rhythmus. Und Gott unterscheidet noch mehr. Damit werden ja auch die Jahreszeiten, das Jahr unterschieden, Saat und Ernte, der Mond, die Gezeiten, all das. Gott gliedert, sortiert, unterscheidet. Auch das ist Schöpfungswerk. Gott gibt einen Rhythmus. Auch unser Atem ist ja ein Rhythmus. Der Herzschlag ist ja ein Rhythmus. Ja? Höchst interessant ist, dass das sind alles geschöpfte, natürliche Rhythmen. Der einzige Rhythmus, der unnatürlich ist, ist der Schabbat-Rhythmus, der 7-Tages-Rhythmus. Der entspricht ja nicht Tag und Nacht oder irgendwie der Planetenkonstellation, sondern da hat Gott einfach gesagt, hier ist Schabbat. Das ist der Rhythmus, den ich euch gebe, weil es für euch gut ist. Damit hat Gott den entscheidenden Beitrag für unser ganzes Zeitgefühl gegeben. Die Zeit wird eingeteilt und auch erfahren in diesem Rhythmus der 7-Tage-Woche. Die Grundlage liegt hier in der Schöpfungsgeschichte. Trotz seiner Schöpfermacht handelt Gott hier also auf herausfordernde Weise menschlich, vorbildhaft. Als Ebenbilder dürfen wir Menschen es Gott gleich tun, in diesem Rhythmus zu leben, in diesem Rhythmus vor Gott zu wandeln, in diesem Wechsel von Einatmen, Ausatmen, von Wachsein und Schlafen und auch von Arbeit und Ruhe. All diese natürlichen Rhythmen, die Gott uns gegeben hat, sind sehr gut für uns. Sie sind im besten Sinne natürlich und geschöpft. Der alttestamentliche Theologe Frank Grüsemann hat eine wunderbare Zusammenfassung geliefert dazu. Er hat gesagt, dieses Einstimmen oder dieses Leben in diesem Rhythmus, das ist die erste und grundlegende Form in der Nachfolge. Die erste und grundlegende Form des Glaubens ist, dass wir diesen Rhythmus leben. Das ist das Erste, wenn wir versuchen, Jesus gleich oder Gott ähnlich zu sein, Imitation, Nachahmung, dass wir diesen Rhythmus mitleben. Das finde ich wunderbar. Und ein weiteres Zitat von Karl-Heinz Michel von der Jesusbruderschaft in Folgenrode, er ist leider schon verstorben, seine Witwe habe ich kennengelernt. Er hat zu dem Sonntag, zu dem Ruhetag Folgendes geschrieben: Wir leben heute in einer Zeit, der der lebendige Gott höchst unwirklich und fremd geworden ist, der er ferngerückt scheint. Und das hängt ganz wesentlich auch damit zusammen, dass wir den jahrhundertelang geachteten heiligen Tag völlig profanisiert und nivelliert haben. Das heißt, wir haben ihn zum Alltag gemacht und wir haben ihn quasi vergessen. Mit dem Bewusstsein um den heiligen Tag geht auch das Bewusstsein um den heiligen Gott verloren. Es gilt, den Unterschied wiederzubeleben, den Unterschied zwischen Ruhetag und Werktag, weil mit dem bewussten Schmecken und Spüren dieses Unterschieds auch wieder das Empfinden für den heiligen Gott selber wächst. Damit kommen wir zum dritten Punkt. Gott hat uns einen wunderbaren Rhythmus gegeben und wir sind in diesen großen Herzschlag der Liebe Gottes mit eingetaktet. Das entspricht unserem Menschsein, das tut uns gut. Aber wir haben den Rhythmus verloren, den natürlichen Herzschlag Gottes missachtet. Unser Herz rast, der schnelle Alltag rauscht nur noch so vorbei. Wir arbeiten viele To-Do-Listen ab, funktionieren oft nur noch, konsumieren, stolpern durch den Alltag, lassen uns treiben durch die Reize, die auf uns einströmen. Was kommt jetzt noch für eine Fernsehsendung und dies noch und jenes? Unverbindlich, spontan und flexibel. Wir wollen viel und schaffen wenig. Wie es mir wirklich geht, weiß ich oft gar nicht mehr, weil viele den Bezug zu sich selbst verloren haben. Wir tun Dinge gleichzeitig, haben Stress und viel zu viel um die Ohren. Die Soziologen und Psychologen reden von einer erschöpften und gestressten Gesellschaft. Voller Lärm, voller Alltag mit Beruf, Familie, Haus und Hof. Und das Interessante ist, wir haben uns schon so sehr daran gewöhnt, dass es auch gesellschaftlich honoriert wird. Wer viel zu tun hat, wer keine Zeit hat, das ist das Normal, der wirkt fleißig. Wer oft sagt, ich habe heute nichts vor oder ja, ich habe Zeit, das traut man sich ja kaum mehr zu sagen. Es ist verdächtig, wenn du nicht ständig an der Grenze zur Überforderung bist. Dann wirst du gleich gekrallt, mach doch mal dies und jenes, die ist ja langweilig. Wer freiwillig Teilzeit arbeitet oder als Mutter länger als ein Jahr zu Hause ist, das ist ja kaum noch vorstellbar. Erschöpfte, gestresste Gesellschaft. Corona hat uns eigentlich die Möglichkeit gegeben, etwas auszusteigen und in den ersten Wochen hat es teilweise auch funktioniert, habe ich den Eindruck, und mittlerweile trotzdem fühlen wir uns fast noch erschöpfter, weil es ist immer noch anstrengender geworden. Wenn dann mal nichts ist, damit können wir kaum noch umgehen. Blaise Pascal, vor 300 Jahren, ganz berühmter, intelligenter Mann, ein Genie, aber auch ein wunderbarer Christ, hat geschrieben, das ganze Unglück des Menschen rührt aus einem einzigen Umstand, nämlich, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer bleiben können. Ja, wenn mal nichts ist, dann haben wir heute Musik, Fernsehen, das Handy und viele Dinge, mit denen wir uns beschäftigen können. Viele Möglichkeiten, die alle sofort verfügbar sind. Kein Warten, keine Langeweile. Wir lassen uns ablenken von inneren Dingen, von tiefen Sehnsüchten, auch von Verletzungen. Und obwohl wir Sammlung brauchen, Entspannung suchen, ziehen wir uns Zerstreuung rein, neue Reize. Der großartige katholische Philosoph Heinrich Spemann sagt, was löscht den Sabbatgeist aus? Was löscht den Sabbatgeist aus? Ein geistloses sich regeln oder ein beliebiges sich füttern lassen mit den Angeboten der Unterhaltungsindustrie? Sabbat ist nicht dazu da, sich die Zeit zu vertreiben, sondern sie mit intensivem und wahrem Leben zu erfüllen, sich also zu sammeln und zu versammeln, nicht zu zerstreuen. Das ist eine Problemanzeige, eine Wahrnehmung. Und vielleicht trifft das nur auf mich zu und auf niemand anderen, aber ich habe den Eindruck, dass wir als Gesellschaft heutzutage viel mehr damit zu tun haben und viel mehr diesen Rhythmus brauchen als Generationen vor uns. Die Zeit dreht sich nicht schneller, aber wir sind schneller geworden. Aber es wird auch nicht automatisch besser. Es geht nicht darum, dass wir warten, bis es stressfreier wird. Die Antwort auf diese beschleunigte, gestresste Wahrnehmung, auf diese stressige Zeit, die Antwort ist die Unterbrechung des Schabbat. Entscheide dich für den Weg der Ruhe. Oder wie es Paulus an die Thessalonicher in seinem ersten Brief, Kapitel 4, schreibt, ringet danach, dass ihr stille werdet. Ich bin davon überzeugt, wir brauchen stärker wie kaum zuvor immer wieder die Entscheidung zur Schabbatruhe. Wir brauchen gute Gewohnheiten, Schabbat einzuüben. Dass wir Verantwortung übernehmen und eben nicht in diesem Hamsterrad mitdrehen, sondern dass wir fokussiert, konzentriert Prioritäten setzen, so wie Paulus zweimal schreibt, habe Acht auf dich selbst. Das klingt egoistisch, ist es aber nicht, sondern Schöpfungsaufgabe. Ein Beispiel, wie Jesus mit seinen Jüngern umgeht, Markus 6. Die Jünger waren sehr aktiv für ihren Herrn unterwegs, haben von ihm erzählt, haben im Reich Gottes gute Dinge getan. Und es war dann wieder Zeit, sich zu sammeln und zusammenzukommen. Und jeder will natürlich erzählen und berichten, was er so erlebt hat. Aber Jesus geht darauf gar nicht ein. Aber nicht, weil er nicht interessiert ist, sondern weil er tiefer sieht. Und Jesus spricht zu ihnen, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Geht allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Das ist jetzt dran, liebe Jünger. Wenn ihr ganz viel erzählen wollt, jetzt ist es dran. Aber das erscheint uns so unproduktiv. Nichts zu machen, rumzusitzen, zu warten, zu hören. Wir erlauben uns die Stille kaum, weil sie nach Nichtstun aussieht. Wie viel könnte ich in der Zeit schaffen? Und die Wäsche muss noch und das Essen und da ist noch und überhaupt im Schuppen wollte ich noch das an. Stille und Schabbat erscheint uns unproduktiv. Aber Stille ist kein müdes Warten, sondern innerstes Wachsein, sagt Hannah Hümmer selbst. Wir haben heute die Stille, die Schabbatruhe verlernt. Die können wir von Israel neu lernen. Und ich meine, vielleicht liegt es daran, dass wir so wenige Erfahrungen mit Gott machen. Denn er ist uns ja viel näher, als wir denken. Er wohnt ja in mir. Das Problem ist nur, ich bin nur selten zu Hause. Menschen ohne Stille haben eine stumme Bibel. Sie lesen sie vielleicht noch regelmäßig, aber sie hören darin nicht mehr Gott. Interessant ist, dass auch Atheisten, säkulare Experten, geistliche Prinzipien immer wieder entdecken. Das Max-Planck-Institut in Leipzig, die Hirnforschung hat festgestellt, ein Doktor da hat gesagt, was genau im Gehirn passiert, wenn Stille einkehrt, lässt sich bis heute nicht genau sagen, dafür ist es viel zu komplex, aber die Vermutung liegt nahe, dass Ruhe für unser geistiges Wohlbefinden wichtig ist und sogar Ängste abbaut. Interessant, dass das dort sogar auch erkannt wird und es ist ja ein großer Trend auch in unserer Gesellschaft, ein Gegentrend zur beschleunigten Welt, Achtsamkeit und Digital Detox, also digitale Entgiftung. Ja, kann man in ein Hotel fahren, damit man dort nicht ins Internet kann. Das könnte ich auch zu Hause einfacher machen oder in Wildenau ist das manchmal, ne? Da könnte man eigentlich touristisch vermarkten hier manchmal den Ort. Der Handyempfang ist für manche schon schlecht und das Internet war auch jetzt einige Zeit ausgefallen. Ja? Digital Detox, das ist hier Entspannung eigentlich. Aber wir merken, das macht eigentlich schon wieder viel Stress, weil man nicht erreichbar ist und Homeoffice und. Aber ich finde es gut, ich will das gar nicht belächeln, dass es heute wieder entdeckt wird. Ich finde das gut, diese Themen Achtsamkeit, Entschleunigung. Fast alle Religionen kennen die Formen von Meditation und es ist auch gut, einzuüben, äußerlich still zu werden, zur Ruhe zu kommen, sich einen Platz zu suchen, ohne Ablenkung, innezuhalten, auf den Atem zu achten, einfach zu sein. Natürlich, ich lege dann auch Gott diese Zeit hin und breite sie ihm aus, aber ich muss ihn nicht gleich wieder zutexten und Haufen Dinge da sagen, nennen, die mich beschäftigen oder Fürbitte, das hat auch seinen Platz. Aber manchmal hat es auch seinen Platz, zu sein vor Gott. Das Entscheidende ist dann natürlich, was passiert in der Stille? Was ist das Ziel der Stille? Das finden viele Religionen oder Meditationsübungen nicht. Denn das Ziel ist nicht, dass ich bei mir selber ankomme oder im Nichts lande. Nein, nein. Matthäus 4, Jesus in der Wüste hat so diese Erfahrung der Stille und da passiert ganz viel und es ist auch sehr umkämpft. Und wer wirklich still wird, der merkt es, da ist ganz viel Unruhe in mir drin, die dann rauskommt, auch rauskommen darf, aber das ist auch angefochten. Und deswegen gibt es auch bei stillen Tagen oft Begleitung, dass ich da mit jemandem gemeinsam unterwegs sein kann zu meinen inneren Wegen. Zu einem Mönch kommen Leute und fragen, was für einen Sinn siehst du in deinem Leben mit dieser ganzen Stille und Einsamkeit? Der Mönch nimmt die Besucher mit im Klosterhof und schöpft mit einem Eimer Wasser aus dem Brunnen. Dabei sagt er zu den Besuchern, schaut doch mal in den Brunnen, was seht ihr denn da? Sie schauen hinein und sagen, wir sehen gar nichts. Nach einer Weile fordert der Mönch die Besucher wieder auf, nochmal in den Brunnen zu schauen. Sie beugen sich über den Rand des Brunnens und er fragt, was seht ihr denn jetzt? Jetzt sehen wir, wie sich der Himmel im Wasser spiegelt und wir sehen uns selbst. Und, was seht ihr noch? Schaut mal in die Tiefe. Wir sehen den Boden, den Grund. Wir sehen bis auf den Grund. Das, sagt der Mönch, das ist die Erfahrung der Stille. Seht ihr, das ist der Wert des Schweigens. Ein schönes Bild dafür. Als der Mönch das Wasser schöpfte, war es in Bewegung, war es unruhig, es war unklar, die Leute sehen nichts. Aber je ruhiger es wird, desto mehr spiegelt sich der Himmel. Die Stille macht uns fähiger zum Aufnehmen, zum Empfangen, zum Wahrnehmen. Und ich blicke durch bis auf den Grund. Ich blicke durch bis zu Gott, Gottes Begegnung. Ich muss in der Schabbatruhe keine besonderen, ganz tollen geistlichen Erfahrungen machen. Das macht auch wieder so einen Leistungsdruck. Nein, da muss noch gar nicht viel passieren. Einfach er und ich. Ich schweige und werde sensibel, seine leise Stimme, sein leises Säuseln, wie es bei Elia heißt, zu hören und schaffe Raum für Begegnung, schaffe Raum, dass er wirken kann. Auch das Jesusgebet spielt hier vielleicht eine Rolle. Manche haben damit Erfahrung gemacht. Ich selber habe das schon manchmal gesagt, ich habe nie Gott mehr erfahren als in solchen Schabbat-Momenten, in solchen Momenten der Ruhe, der Stille. Ob das nur im Kloster war oder montags mein persönlicher Schabbat-Tag, wo ich einfach mal 1-2 Stunden in den Wald gehe, völlig zweckfrei mit Jesus spazieren bin und da sage ich manchmal auch eine halbe Stunde lang nichts, aber es klärt sich was, ja? Es klärt sich was. So wie Bonhoeffer sagt, es liegt im Stillesein eine wunderbare Macht der Klärung, der Reinigung, der Ersammlung aufs Wesentliche. Das erlebe ich da immer wieder. Oder wie wenn ich so aus einem Bach Wasser schöpfe und das Glas völlig trüb ist, aber nach einer Zeit legt sich der Dreck, der Schmutz nach unten ab und das Wasser wird klar. So merke ich, wenn ich so eine Zeit der Gebetszeit habe, am Schabbattag, da klärt sich was, da kommt innerlich dann auch ein Friede durch. Für mich sind solche Momente die stärksten der Erfüllung und auch die stärksten, wo ich eine Orientierung erfahre, eine wirkliche Klarheit. Dort ist der Ort, wo wirklich Kraft für Erneuerung und Kraft für Reformation ist, wo mein Herz tatsächlich verändert werden kann. Und davon ausgehend dann natürlich kann das auch Wellen schlagen. Dort kann ich Gott erkennen, dort kann ich mich erkennen und erkennen, was eigentlich los ist. Der Schabbat ist ein ganz großes Geschenk und ich möchte uns, wir sind schon bei fünftens, ich weiß gar nicht, ob ich das alles gesagt habe, die einzelnen Punkte, ist auch egal, möchte ich uns ein paar Fragen und konkrete Impulse geben. Weil das ist ja das Wunderbare, der Schabbat ist ja nicht nur eine theoretische Idee, dass Gott sagt, Schöpfung ist alles gut und schön und jetzt macht mal euer Zeug und überlegt mal, manchmal ist es gut, da auch ein bisschen Ruhe mit reinzubringen. Gott wusste, dass das nicht funktioniert. Gott wusste, es braucht eine klare Struktur, es braucht ein klares, sichtbares Zeichen, so wie Taufe, Abendmahl oder Beichte klare, sichtbare Zeichen sind, seiner Nähe, seiner Gegenwart. Brauchen wir auch klare Zeichen der Ruhe. Was hält mich eigentlich davon ab, Zeiten der Stille zu halten? Was hält mich davon ab, Ruhe zu haben? Wage ich es einmal, einen Tag ohne Nachrichten, einen Tag ohne Handy oder Internet oder Fernsehen zu leben? Kurz vor Weihnachten kam einer von mir aus Wildenau und hat gesagt, ich gönne mir jetzt mal einen Tag der Stille. Das ist ungewöhnlich für unsere Breiten gerade, aber es fand ich ganz stark. Ich muss ihn mal fragen, was er für Erfahrungen gemacht hat. Ist mir der Ruhetag eigentlich noch heilig? Spüre ich etwas von dem Segen, der darin liegt? Jeder von uns hat schon mal etwas davon gehört bei dem Thema und trotzdem ist der heutige Abend ein Anlass, ermutigt zu werden und sich selber mal zu prüfen, zu schauen, wo kann ich in meinem Leben Schabbat einbauen? Wie kann ich Schabbat leben? Wo ist Ruhe? Auch im Alltag, ich habe das jetzt, bei uns ist manchmal turbulent, ja? Wir haben auch ein paar kleine Gurken zu Hause, ja? Ein paar kleine Kinder, da ist es nicht immer ganz ruhig. Und wenn es besonders turbulent ist, manchmal vor den Mahlzeiten, und die Obergrenitzer konnten das gestern gar nicht glauben, aber ist tatsächlich manchmal so, dass wir sagen, vor dem Mittagessen, wir sind jetzt einfach mal eine Minute ruhig alle miteinander. Und das muss man einüben, aber es funktioniert und das ist für alle Beteiligten gut. Einfach mal kleiner Schabbat-Moment im Alltag. Es gibt ganz viele verschiedene Formen und jeder von uns hat auch andere Umstände, wie man lebt, wie so der Rhythmus ist des sonstigen Tages. Darum ist es auch immer wieder wichtig zu gucken, wenn sich was umstellt, stelle ich mich auch schabbatmäßig um? Wo brauche ich denn konkrete Ruhe, stille Zeiten? Das Entscheidende ist, dass es konkret wird. Dass es eine Gewohnheit wird, die ich eingeübt habe. So wie Jesus, da heißt es so nebenbei, so nüchtern, ja, wie die Evangelien berichten, Lukas 4,16. Jesus ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um Gottes Wort zu lesen. Ganz nebenbei, aha, Jesus hatte die Gewohnheit, Sabbat ging es in die Synagoge, war für ihn völlig klar, war eingeübt. Ein paar Beispiele. Wenn ich mit anderen Leuten im Auto mitfahre, merke ich, dass andere ein Autoradio haben. Unser ist schon seit längerem kaputt und wir haben es auch nicht mehr reparieren lassen. Das können gute Zeiten werden, wenn ich da still werde oder Gebetszeiten. Oder wie gesagt, das alleine spazieren gehen. Viele halten früh oder abends oder auch mittags Gebet. Jedes Gebet ist ein kleiner Schabbat. Vielleicht aber auch mal einen stillen Tag. Oder vielleicht auch die Glocken am Samstagabend mal nicht nur als Zeit nehmen, aha, ist schon Abend, die klingen halt anders als an den anderen Abenden, die Glocken, sondern manche Christen feiern auch am Samstagabend Sonntagsbegrüßung. Das heißt, so wie die Juden am Abend den neuen Tag beginnen, dass ich sage, ich bereite mich am Samstagabend schon auf den Sonntag vor. Da gehe ich auch ganz anders in den Gottesdienst, wenn ich vorbereitet bin, dann ist es für mich meistens auch viel erbaulicher und gewinnbringender. Mir geht das selber so, wenn ich in den Gottesdienst gehe, es liegt an mir, wie ich reingehe, wie ich empfangsbereit bin. Sonntagsbegrüßung, eine wunderbare Möglichkeit, auch angelehnt an die jüdische Schabbatfeier. Und natürlich, wie gestalte ich meinen Sonntag? Und natürlich, ich weiß, manche sind auch sonntags berufstätig. Das geht dann natürlich dann anders, oder wenn ich in Schichten aktiv bin. Ich habe auch Erfahrung, Sonntag ist für mich auch anders als für viele. Ich versuche den Montag dann eher als Schabbat teilweise zu gestalten oder wegzufahren. Jeder muss für sich Wege finden, gerade am Sonntag auch am Schabbat Zeit zu haben für Gott, mit Gott. Nichts zu tun, das fällt uns oft so schwer. Darum das Gebot, nicht das Gebot zur Arbeit, sondern das Gebot zur Ruhe. Dass wir einfach mal zweckfrei sein können. Ich muss nichts tun, ich kann essen, lesen, spielen, Sport machen, spazieren gehen. Ich muss nichts einkaufen, das ist ja heute durch die Sinnen auch nicht so einfach. Da gibt es ja auch Sonntag die Möglichkeit, da etwas einzukaufen. Ich habe einen interessanten Artikel gelesen in einer christlichen Zeitschrift, da hat eine adventistische Familie geschrieben und die Adventisten haben ja besonders nochmal die Bedeutung des Schabbat. Die haben gesagt, was wäre denn, wenn die Christen am Sonntag in den Gottesdienst gehen und am Schabbat Schabbat machen? Manche sagen, dass die ersten Christen das tatsächlich so gelebt haben in der Urgemeinde, dass die quasi zwei Feiertage hatten. Wir haben ja jetzt auch das Wochenende und ich weiß, dass es natürlich dann wieder sehr viel ist und viele den Samstag als Arbeitstag haben. Aber es fand ich einen interessanten Gedanken. Verschiedene Impulse. Es liegt an mir zu entscheiden, wo setze ich solche Schabbat-Momente. Das ist das Entscheidende, dass wir Nein sagen zu vielen, vielen anderen Angeboten. Und deswegen, mir hilft es, wenn ich solche Dinge dann auch mir einschreibe, einen Terminkalender und sage, ich habe da einen Termin, auch wenn es nur ein Spaziergang mit Jesus ist. Aber es ist ein Termin. Wir müssen uns gegen viele andere Dinge entscheiden, dass wir für die wichtigen Sachen Zeit haben. Finde, was zu dir passt, lass dich von Jesus Christus inspirieren. Der Schabbat ist ein wunderbares Geschenk, eine wunderbare Einrichtung. Wir brauchen diesen natürlichen Rhythmus. Ich möchte uns zum Abschluss einen Brief vorlesen, den Jesus vielleicht so in dieser Form heute an uns schreiben würde. Danach wollen wir eine Zeit der Stille halten, bevor wir dann in die Gebetsgemeinschaft einsteigen. Ich sage das jetzt schon, damit wir dann nicht alles zerreden. Ich lese jetzt den Brief vor, dann halten wir eine Zeit der Stille. Und dann halten wir Gebetsgemeinschaft, die ich beginne und auch am Ende wieder beschließe. Und dazwischen kann jeder, der möchte, laut oder leise beten. Für die Anliegen, danken, bitten, die Dinge, die uns auf dem Herzen sind. Hört, was Jesus uns schreibt. Liebes, geliebtes Kind, du hast oft viel um die Ohren, machst dir Sorgen und Stress. Ich kenne dich, ich weiß, wie es um dich steht, auch um deine einsamen Stunden und dunklen Momente. Ich will dir helfen, ich will dir Frieden schenken und echte Ruhe. Leider ist bei dir immer wieder besetzt. Ich kann dich teilweise schlecht erreichen, du bist oft beschäftigt, unterwegs, gestresst. Dein Motor läuft ständig auf Hochtouren, aber am laufenden Motor können Reparaturarbeiten so schlecht durchgeführt werden. Es ist oft so laut bei euch. Die Welt ist krank und wenn ich Arzt wäre und man mich fragen würde, was getan werden sollte, ich würde antworten, das Erste, was geschehen muss, ist, schaffe Schweigen, hilf anderen zum Stillwerden. Seid stille und erkenne, dass ich Gott bin. Hat der Psalmist aufgeschrieben, ich bin dankbar dafür und gut, dass auch Jesaja aufgeschrieben hat, durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Durch Stillsein und Vertrauen könntet ihr stark sein. Das ist mir so wichtig, denn ich bin ein Freund der Stille. In der Stille am Schabbat will ich dir begegnen, dort sind wir uns ganz nah, auch wenn du das nicht immer spürst. Aber wenn es ganz ruhig wird, will ich dich auch innerlich ruhig machen. Setz dich zu meinen Füßen. Schabbat, Ruhe ist für mich Lobpreis. Seit Anbeginn der Schöpfung ist es im Universum fast überall ruhig. Still. Die Natur ist still. Ich will diese Schabbatruhe wieder in dein Leben pflanzen. Lerne von mir und schau auf mich. Mein ganzes Leben war von dieser Schabbatstille durchdrungen. In einer stillen, heiligen Nacht wurde ich geboren. Ich habe lange Zeit ein einfaches, unscheinbares, stilles Leben gelebt in Nazareth als Zimmermann. 30 ganz normale, stille Jahre. Bevor ich in die Öffentlichkeit ging, zog es mich 40 Tage in die Stille der Wüste. Das brauchte ich immer wieder, diese Zeiten der Schabbatruhe, wo ich ganz nah bei meinem Vater sein konnte, ganz tief verbunden im Austausch. Auch in meinem Leben ist das Entscheidende nie in den lautesten, sondern immer, immer wieder in diesen stillen Stunden passiert. Wenn alles still ist, da geschieht am meisten. Darum hüte die Stille und die Stille wird dich hüten. Hüte den Schabbat und der Schabbat wird dich hüten. In der Predigt auf dem Berg sagte ich, wenn du betest, geh an einen Ort, wo du allein bist. Schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Kämpfe in deinem stillen Kämmerlein. Entscheide dich für diese stillen Momente, diese stillen Schabbat-Momente. So habe ich es selbst erlebt am Morgen. Noch vor Tage stand ich auf und ging hinaus und ging an eine einsame Stätte und betete dort, oft ganze Nächte allein auf den Bergen, um vor meinem Vater still zu werden, um zu hören, was dran ist. Zum Beispiel, bevor ich meine 12 Apostel auswählte. Als der große Sturm auf dem See wirbelte, habe ich mit innerer Ruhe geschlafen. Aber die 12, die hatten Angst, weckten mich. Sie kannten mich noch nicht so gut. Ich zeigte ihnen, dass ich der Herr auch über Sturm und Wind bin. Und es wurde eine große Stille. Schließlich wurde es auch stiller um mich. Die, die mich im Lärm bejubelt haben, ließen mich allein. Das war mein Weg. Vor Pilatus habe ich geschwiegen. Am Kreuz habe ich mich für all euren Stress, allen Lärm, allen Streit, alle Unruhe hingegeben. Aus Liebe zu dir habe ich mein Leben gegeben, hingegeben. Und es wurde still. Aber nicht schweigenstill, sondern Schabbatstill voller Freude und voller Feier, voller himmlischen Lobpreises. Ich liebe dich, ich will dich befreien und beschenken. Ich habe Zeit für dich. Hast du Zeit für mich? Hast du Schabbat, Stille für mich? In Liebe, dein Jesus.